Das sind auch die Wünsche, die der Apostel Petrus am Ende dieses Briefes ausdrückt. Er wünscht ja auch, dass wir im Frieden bleiben, wie wir schon im 14. Vers gelesen haben, weil ihr darauf warten sollt, dass sich alles erfüllt und dass Jesus wiederkommt, tut Fleiß, dass ihr vor ihm unbefleckt und unsträflich und im Frieden erfunden werdet. Die Verse 17 bis 18 sind also die Schlussermahnung oder Ermunterung, wo Petrus schreibt, ihr aber, meine Lieben, weil ihr das zuvor wisst, so verwahrt euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der ruchlosen Leute samt ihnen verführt werdet und entfallet aus eurer eigenen Festung. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Dem sei Ehre, nun und in Ewigkeit. Amen. Also hier ermahnt zum Schluss der Apostel Petrus nochmal, nachdem man alles erfahren und gehört hat aus dem Worte Gottes, dass doch alles unter der Leitung Gottes bleibt. Niemand kann es aus seiner Hand nehmen und wir getröstet worden sind, dass wir nun da drin befestigt werden, dass wir wachsen in dem Zustand der Gnade. Die Gnade ist ja ein Zustand, der uns gegeben ist. Darin findet sich alles, was wir brauchen, um ein gottseliges Wesen zu führen, wie es ja auch die Losung des heutigen Tages schon sagte und der Lehrtext dazu das auch mit unterstrich, dass wir alles empfangen haben, was wir brauchen. Und das ist in dieser Gnade verborgen. Und das darin wachsen bedeutet ja, das alles einnehmen, was da drin vorhanden ist, auskosten. Und zwar immer in dem Maße, wie wir es auch brauchen in dieser Zeit. So wie die Schwierigkeiten in dieser Zeit wachsen, muss auch als Gegenpol die Gnade und die Ausschüttung der Gnade in uns wachsen. Zum Schluss also dieses Briefes über die Gewissheit der Wiederkunft Jesu, davon spricht ja dieser Brief, es wird sich alles erfüllen, ermahnt Petrus noch einmal die Gläubigen, das angebotene Heil in Jesus Christus absolut festzuhalten, jeden Tag aufs Neue. Und darin, je länger, desto mehr zuzunehmen, also das Ausschöpfen der Gnade, bis wir am Ziel sind und die himmlische Herrlichkeit erfahren und einnehmen können. Es muss also ein kontinuierliches im Glauben Voranschreiten sein, damit wir immer gesichert bleiben. Wir dürfen nicht nachlassen, uns nicht in die Enge drängen lassen, nicht in die Traurigkeit hineinschieben lassen, nicht in die Verzagtheit, sondern im Glauben Schritt für Schritt für Schritt immer weiter vorwärts gehen, nicht ablenken lassen und auch nicht wieder bestehlen lassen von dem, was wir jetzt geschenkt bekommen haben durch das Wort Gottes. Denn der Widersacher wartet in Berlin schon darauf, um uns all das wegzunehmen. Er will Situationen schaffen, die uns so beschäftigen, dass wir gar nicht mehr daran denken, was Gott zu uns gesagt hat. Aber sollte uns sowas begegnen, dann denken wir daran. Wir lassen uns nicht berauben, sondern was der Herr uns geschenkt hat, halten wir fest. Und diese Anrede, meine Lieben, so sagt der Apostel Petrus, diese Anrede kommt zum Beispiel ja 27 Mal im Neuen Testament vor, soll eine liebende, väterliche Einladung sein, beständig zu bleiben. Sie soll aussagen, bleib bei uns. Bleib bei uns, wir gehören doch zusammen, jetzt und in Ewigkeit. Bleibe bei dem Wort, bleibe bei der Gemeinde, in der du mitleben darfst als Kind Gottes. Bleibe in dem Glauben, in der Glaubensgemeinschaft, wie wir schon am Anfang dieses Briefes gelesen haben. Trotz aller Verführungsversuche des Satans, Gottes Wort zu annullieren, abzuschwächen, zunichte zu machen, zu hinterfragen, ist denn das überhaupt noch relevant für diese Zeit? Sollen wir festbleiben? Meine Lieben, bleibt einfach fest. Lasst euch nicht beirren. Es werden Anfechtungen kommen, so will uns auch der Apostel hier sagen. Er hat ja etliche beschrieben, die uns weglenken wollen vom Worte Gottes. Die werden so massiv sein, denn sie wollen ja ihr Ziel erreichen. Deswegen werden sie so stark sein. Sie wollen ihr Ziel erreichen, uns vom Glauben an den lebendigen Gott und die Erlösung in Jesus Christus wegzulenken. Dass wir nicht daran denken, sondern dass wir in Ärger verfallen und vielleicht sogar in Zorn und in Anklagen darüber, ja, warum lässt mich Gott überhaupt in so eine Situation kommen? Jetzt muss ich hier kämpfen. Das will er alles erreichen. Er will uns mutlos machen, Hader in uns erwecken. Aber Petrus sagt, meine Lieben, weil ihr ja alles zuvor schon wisst, es ist euch ja nichts verborgen, es ist euch ja alles gesagt worden. Darum bleibt doch fest. Passt auf, dass euch nicht der Weg des Lebens verdunkelt wird. Zuvor heißt also auch voraus. Gott hat uns alles schon gesagt, wie es werden wird. Nicht im Detail, aber in großen Zügen. Die Treuen, die in ihrem Herzen dem Heiland anhangen, ist ein Verständnis durch die Gnade gegeben, dass sie das von Gott Gesagte, zuvor Gesagte erkennen und annehmen können. Das ist auch Gnade. Sie brauchen das nicht zu hinterfragen, die Gläubigen. Sie sagen, danke Herr, dass du das schon gesagt hast. Ja, wunderbar, das nehme ich einfach an. Sie haben ein Verständnis bekommen und können das auch bejahen. Ja, so wird es sein. Denn der Herr lässt uns nicht in Herzensungewissheit dahin tappen, wie jemand, der den Weg nicht sieht, sondern er teilt uns mit, was nötig ist, durch sein Wort. Und er tröstet uns damit durch sein Wort, indem er sagt, halte durch. Ich habe dir gesagt, was kommt. Sage dir aber auch, du darfst durchhalten, wenn es dann da ist. Ich stehe am Ende der Sache und ich werde alles neu gestalten für dich, auch wenn es durchs dunkle Tal geht. So wie im Psalm 23, dunkle Tal, fürchte dich nicht. Denn er ist bei dir, das soll uns gesagt werden. Sein Stecken, der Stecken und der Stab, das heißt Stecken ist Korrektur und sein Stab des Glaubens, des sicheren Weges ist dabei. Er wird uns führen und leiten. Darum lesen Kinder Gottes ja fleißig in der Heiligen Schrift und sie werden durch die Heilige Schrift getröstet. Wie oft geht es uns oder ging es uns auch im Alltag so, vielleicht waren schwierige Situationen da und dann kommt uns ein Wort entgegen und sagt, fürchte dich nicht. Und dann sagen wir, danke Herr, dann bin ich wieder ganz ruhig geworden. Das Wort tröstet uns und darum stützen wir uns darauf. Wir wissen ja von den Verführungen und Petrus sagt, jetzt wisst ihr das alles, was da kommt, auch im Blick auf das antichristliche Reich. Ihr wisst, was sich dort alles abspielen wird und wie die Menschheit sich entwickelt und wie man euch bedrängen wird. Das wisst ihr. Aber es ist euch zugleich offenbar gemacht, will Petrus sagen, dass der Sieg über Hölle, Tod und Teufel unter den Händen, unter den Füßen Jesu bleibt. In Jesaja 48 steht das auch nochmal so deutlich geschrieben, dass Gott sagt in Vers 3, ich habe es zuvor euch verkündigt, dies Zukünftige. Aus meinem Munde ist es gekommen und ich habe es lassen sagen. Ich tue es auch plötzlich, dass es kommt. Und bei diesem Wort plötzlich, dass Gott es plötzlich entstehen lässt, erinnern wir uns auch an die Worte über die Entrückung, wo Paulus sagt im 1. Korinther 15, 51, Ja, es wird plötzlich geschehen. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber verwandelt werden. Und das plötzlich, zur Zeit der letzten Posaune. Und dieses plötzlich, oder wie es auch in der holländischen Bibel, so hat es man mal gesagt, steht, in einem Schlag des Augenlides. Ja, so in einem Schlag oder in einem Atom. So schnell geht das. Das heißt, wir können das vorher gar nicht berechnen. Klick, dann ist die Entrückung. Und zu einer Zeit kommt plötzlich. Aber sie kommt. Sie kommt. Und so erfüllt sich Gottes Wort plötzlich. Wir sollen einfach in der Erwartung stehen, dass es sich erfüllt und dabei bleiben. Darum sagt der Herr Jesus, und das freut mich immer wieder, wenn ich es lese in Johannes 16 zu seinen Jüngern, die ja auch sehr verzagt waren, in Vers 4, ich habe euch das alles gesagt, auf dass, wenn die Zeit kommen wird, und das geschieht, ihr daran denkt. Ich habe euch das alles gesagt zuvor. Ja, ihr sollt euch dann nicht erschrecken, sondern erinnern, aha, der Herr hat es doch gesagt, dass das so kommt, diese Schwierigkeiten. Und dann brauche ich mich nicht aufregen, denn der Sieg steht ja auch dahinter. Dann sind wir wieder gleich getröstet. Und das meint hier auch Petrus, wenn er sagt, ihr aber meine Lieben, weil ihr das zuvor wisst, so verwahrt euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der ruchlosen Leute samt ihnen verführt werdet und entfallet aus eurer eigenen Festung. Gott will uns segnen und leiten und er verlässt die Seinen nicht. Als solche, die ihr den Heiligen Geist, das ist der Geist Gottes, empfangen haben. Das ist der Geist der Wahrheit, der uns die Dinge offenbart, die wirklich echt sind und die wahr sind. Der Heilige Geist offenbart uns keine Märchen oder etwas, worüber wir nun nachdenken müssen und es erforschen müssen, wie sich's verhält. Was er sagt, das stimmt. Was uns offenbart wird durch die Schrift, durch seinen Geist, das stimmt. Und wir sollen aber durch dieses Wissen der Offenbarung über diese Dinge der Zeit einen gesunden Abstand halten vom Geist und Wesen dieser Welt. Wir sollen Gott nicht versuchen, nicht zu nahe an das Weltgeschehen herangehen oder in das Wesen dieser Welt. Und wir erleben das ja manchmal und hören das ja in Zeugnissen. Da begeben sich Menschen in Situation und kommen letztlich darin um. Sie haben keinen gesunden Abstand gehalten. Paulus mahnt diesbezüglich auch in 2. Korinther 6, Vers 14 und sagt ja, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Haltet einen gesunden Abstand. Zieht nicht mit ihnen, denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Es gibt keine Gemeinsamkeit. Auch wenn man das erst vielleicht lernen muss, manchmal sucht man Freundschaften oder Verbindungen, auch eheliche Verbindungen, einer ist gläubig, der andere ist nicht gläubig. Aber hier gibt es keine echten geistlichen Gemeinschaften, sondern ein paralleler Lauf. Und meistens zieht dann der Gläubige mit dem Ungläubigen mit. Das haben wir in der Jugendarbeit schon gesagt. Junge Leute, betet darum, dass ihr einen gläubigen Partner kriegt. Denn die Ungläubigen, die machen am Anfang mit, sie versprechen euch den Himmel auf Erden. Aber wenn sie euch erstmal haben, dann ziehen sie euch auf ihre Seite. Betet darum, der Herr kommt nie zu spät, er gibt euch den richtigen Partner. Und ich habe mich gefreut über die in der Jugendarbeit, die darauf eingingen. Die haben heute glückliche Ehen. Die anderen, die nicht warten konnten, haben viele Schwierigkeiten in ihren Ehen. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Oder Vers 15, wie stimmt denn Christus mit Baal überein? Vers 16, was hat der Tempel Gottes für Gleichheit mit den Götzen? Ihr seid doch der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen wandeln, und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen. Sondert euch ab. Dieses Wort, sondert euch ab, ist nicht nur eine gedankliche Absonderung, sondern zum Teil auch eine physische Absonderung. Als Kinder Gottes können wir nicht alle Wege in dieser Welt mitgehen. Sondert euch ab. Denn letztlich manchmal, wenn man das so hört oder manchmal sieht, auch in den Fußballstadien, wenn dort eine Masse grölt für irgendeine Geschichte, für irgendeinen Fußballspieler, grölen letztlich auch die, die eigentlich nicht grölen wollten, mit. Man kann sich dieser Massensuggestion da nicht entziehen. Sie sind in der Mehrheit. Deswegen Achtung, Vorsicht, ob man sich in diese Sphären begeben kann. Nicht so, wie manch einer gemeint hat, gut, ich kann ja auf den Tanzboden in die Disco gehen, ich bin ja frei als Christ. Und dann, wenn es zum Gespräch unter einem Tanzpaar kommt, dann fragt der andere vielleicht, wenn man sagt, ich will mich als Christ bezeugen. Ach, du bist Christ. Ja, warum bist du denn hier? Die Welt weiß ja ganz genau, wo Christen zu stehen haben. Die haben ja das Bewusstsein, dass Christen nicht alles mitmachen können. Sie sollen in der Absonderung bleiben. Und das ist sehr wichtig. Wir sind abgesondert für den Herrn. Sondert euch ab, spricht der Herr. Rührt kein Unreines an. So will ich euch annehmen und euer Vater sein. Und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Also verwahret euch, sagt Petrus, verwahret euch. Passt auf, dass euch nicht das Gut, was ihr bekommen habt, weggenommen wird. Dass ihr nicht geschwächt werdet im Glauben. Seid entschieden, auf der Seite des Herrn zu bleiben. Im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 10 und 11, heißt es so: Prüft, was da sei, wohlgefällig dem Herrn. Prüft es. Prüft, ob der Herr einfach dabei ist und mittun kann. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern straft sie vielmehr, indem ihr in der Absonderung lebt. Das ist schon eine Sprache der Strafe, der Finsternis, wenn sie merken, dass wir nicht mit ihnen denselben Weg gehen. Wir haben das also auch festgestellt, sie geben uns nicht immer die Freiheit, separiert zu leben. In dem Kollegenkreis und auch Familienkreis nie gesagt, das und das dürft ihr nicht, sondern wir haben einfach den Weg dem Lamme nach eingeschlagen. Und jetzt kamen sie und sagen, ja, so dürft ihr nicht leben. Sie fühlten sich dort gestraft, einfach dadurch, dass wir einen anderen Weg gegangen sind. Sie ließen uns die Freiheit nicht, das meint die Schrift hier. Strafet sie vielmehr, indem sie merken, ihr geht einen anderen Weg, einen guten Weg, den sie zunächst erst bekämpfen, aber wie ich schon mal im Zeugnis sagte, schlussendlich beobachteten sie das, macht weiter so, der Weg ist gut. Und sie lassen sich dann auch ziehen auf den guten Weg. Ja, prüft alles, ob es dem Herrn wohlgefällig ist. Es gilt immer, diese Prüfung anzusetzen, so wie es auch Johannes in seinem ersten Brief schreibt, 1. Johannes 4, Vers 1, prüft alle Geister, denn nicht alles ist von Gott. Und nicht alle Reden in dieser Welt und alle Geistesausbrüche sind von Gott, prüft sie. Denn wo die Prüfung nicht stattfindet, fällt man sehr schnell diesen Einflüssen anheim. Und das soll nicht sein. Wir sollen bei dem Herrn bleiben und Zeugen seiner Gnade sein. Prüft alles, was von Gott ist. Damit ihr nicht aus der Festung fallt. Was ist denn die Festung? Wir lesen ja auch in Epheser 6 etwas von einer Waffenrüstung. Die Festung besteht aus Wahrheit, Gerechtigkeit, Frieden, Glauben, Heil, Wort Gottes und Gebet, dass ihr nicht aus dieser Festung fallet, aus der Wahrheit davon weggeführt wird, sondern die Gerechtigkeit, die in Christus am Kreuz erworben ist, eure Gerechtigkeit bleibt, dass ihr nicht in die Ungerechtigkeit gezogen werdet, dass ihr immer im Frieden bleibt, das ist doch eure Festung. Und aus diesem Frieden könnt ihr Zeugnis geben, dass Gott gut ist und dass er Vorsorge getragen hat für jeden Menschen, der selig leben will. Und dass ihr nicht aus dem Glauben gerückt werdet, sondern fest bleibt im Glauben, wie es das ganze Kapitel Hebräer 11 sagt, was alles durch Glauben geschehen kann und geschehen ist. Und dass wir das Heil, die Freude an dem Herrn nicht verlieren, dass sie uns nicht geschmälert wird, sondern dass wir in der Dankbarkeit bleiben und dass wir das Wort Gottes lieben und es auch leben und verkündigen. Und das siebte eben in dieser Festung ist immer wieder das Gebet, das Gebet. Dass uns das keiner stehlen kann. Man kann ja so traurig werden durch gewisse Umstände, dass man noch nicht mal mehr beten kann. Ne? Kriegt man kein Dankeswort raus, weil man so belastet. Das darf nicht sein. Achtet darauf, dass ihr nicht aus der Festung fallet, aus eurer eigenen. Wachset immer mehr in der Gnade. Wachset in dem Einnehmen dessen, was der Herr euch bereitet hat. Unser ganzes Sinnen, unser ganzes Vertrauen soll auf den gesetzt werden, der uns befreit hat von der Sündenlast, von der Todesfurcht und das ewige Leben geschenkt hat. Er hat uns nicht nur befreit von etwas, sondern er hat mit dem ewigen Leben uns ein ganzes Paket der Gnaden dargereicht. Gnaden, die wir einnehmen dürfen. Gaben, die da drin sind, Fähigkeiten, Gott zu dienen und auch dem Nächsten. Da gibt es den Empfang der Gnade, fruchtbar zu sein. Wir können aus uns selbst überhaupt gar nicht im Sinne Gottes fruchtbar sein. Das ist gar nicht möglich. Denn diese Früchte, die wir bringen, die taugen nicht für die Ewigkeit. Darum sagt der Herr Jesus ganz klar in Johannes 15, Vers 4 und weitere, bleibt doch in mir und ich bleibe in euch. Denn wie die Rebe keine Frucht bringen kann von ihr selber, sie bleibt denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ihr könnt von euch selber keine Frucht bringen. Alles, was ihr selber tut, ist fruchtlos im Sinne des Ewigen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist ja ein Gnadengeschenk. Das ist ja jetzt keine Bedrängnis, sondern es ist eine Einladung. Ihr dürft jetzt Frucht bringen. Durch mich, durch die Gemeinschaft, will der Herr uns sagen. Und wir kennen auch die Frucht des Geistes, Galater 5, das brauche ich jetzt gar nicht so aufzählen. Und das bedeutet aber Freiheit, das Gnadengeschenk der Freiheit, echte Freiheit. Freiheit, in Gott zu leben, unabhängig von den Einflüssen der Welt. Sie sind da, sie kommen an uns heran, aber sie brauchen uns nicht zu bewegen. Weil wir geborgen sind in dem Herrn, durch sein neues Leben, Galater 5, Vers 1, besteht in der Freiheit, zu der euch Christus befreit hat. In der Freiheit bleibt. Und das ist die Freiheit zum Glauben. Das ist die Freiheit, sein Wort zu hören und zu beherzigen. Das ist die Freiheit zum Gebet in allen Anliegen. Es ist die Freiheit, Freude auf das Ewige zu haben. Es ist die Freiheit, im Frieden leben zu dürfen. Besteht in dieser Freiheit, zu der euch Christus befreit hat. Je mehr also diese Frucht zunimmt, desto weniger gehen wir auch mit dem Versuch, eigene Werke, die Gott wohlgefällig sein sollen, um. Wir nennen das ja auch im Sinne der Schrift mit gesetzlichen Werken. Gesetzliche Leute haben einen Mangel an der Frucht. Deswegen müssen sie immer mit dem Daumen irgendwo draufdrücken und sagen, das musst du machen, so musst du machen, jenes musst du machen, das. weil sie sich dann, wenn das erfüllt wird, eine Sicherheit anerziehen, die aber keine Sicherheit ist. Aber wenn sie Frucht bringen, dann sind sie gelassen und barmherzig und können warten und geduldig sein, dass vielleicht der andere auch noch da hineinkommt. Man muss ihm keine Gesetze auflegen, denn ich habe im Laufe dieser Jahrzehnte, wo wir auch dem Herrn dienen würden, viele Gemeinden gesehen und manchmal schaue ich sie mit Weinen an. Das äußerlich scheint da alles zu stimmen, aber die Freude ist überhaupt gar nicht im Gesicht. Ja, die Kleidung stimmt vielleicht irgendwie, aber das Gesicht ist hohl und leer. Singen aber Lieder, christliche Lieder, bloß den Widerhall des Herzens verspürt man überhaupt nicht. Und das ist eine große Tragik. Sie machen sich von Woche zu Woche etwas vor, als ob sie dem Herrn folgen. Und sie folgen ihm nicht. Sie haben sich nur eine Form gegeben, so wie es Jesus von den Pharisäern auch sagt, ja. Sie kommen mit langen Kleidern, mit das Schöne daher, wollen gegrüßt werden auf der Straße, nicht wie fromm sie doch sind. Aber Leben ist nicht da. Er bezeichnet sie als Totengräber. Es ist alles tot und unflat. Das brauchen wir nicht, wenn wir Frucht bringen durch den Herrn. Dann brauchen wir uns nicht durch eigene Werke eine Rüstung bauen zu wollen, die uns Frieden gibt. Es ist also ein Gnadengeschenk, Frucht zu bringen. Es ist nicht eine Möglichkeit, die wir einnehmen können, sondern es sind Geschenke. Können wir ja ganz praktisch beobachten. Wir können ja mal so eine Weinrebe angucken und wir können ja mal trennen, so nun bring doch mal Frucht, mal sehen, ob der Wein noch geht, gar nicht. Dann stecken wir sie vielleicht wieder ran und plötzlich fließt da irgendwas durch und da raus und dann entsteht Frucht. Und dann danken wir nicht der Rebe, sondern dem Weinstock. Der hat das verursacht, nicht? Und das ist bei uns genauso im Geistlichen. Auch ein Gnadengeschenk ist ja, dass wir Gaben zum Zeugnisdienst bekommen. Petrus schrieb auch im ersten Brief, ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Die er empfangen hat, nachdem er gläubig wurde. In Römer 12 werden ja viele Gaben auch aufgezeigt. Gaben der Barmherzigkeit, der Fürsorge, des Haushaltens in der Gemeinde. So ganz Verschiedenes, das Wort Gottes auszuteilen. Und auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 7, da heißt es, in einem jeglichen erzeigen sich die Gaben der Gnade des Geistes zum allgemeinen Nutzen. Zum Nutzen für die Gläubigen, dass sie in dieser Welt im Namen Jesu etwas ausrichten können. Und diese Gaben kann man sich nicht aussuchen, sondern sie werden geschenkt. Deswegen sind es Gnadengaben. Auch wenn man sie vielleicht gar nicht wollte, aber in der Gnade wird es einem zugeteilt. Und dann haben wir Danke zu sagen, Herr, du hilfst mir auch, in dieser Gabe leben zu können. Ja, das sollten wir hier berücksichtigen am Ende dieses zweiten Petrusbriefes, diese Ermahnung, lebt doch darin, was ihr erfahren und geschenkt bekommen habt. Paulus selber sagt in 1. Korinther 15, Vers 10, so wie ich diene, oder wo ich diene, das bin nicht ich, sondern das tue ich alles aus der Gnade. Aus der Gnade, aus dem Geschenk. Je mehr wir in der Gnade wachsen und das einnehmen, was da vorhanden ist, was uns der Herr Jesus bereitet hat, desto fester werden wir auch gegen die listigen Anläufe des Widersachers standhalten können. Wir werden uns nicht verleiten lassen und das möchte ich auch am Schluss jetzt nochmal in dieser Freizeit sagen. Viele machen da etwas vielleicht ein wenig falsch. Wir dürfen uns nicht verleiten lassen, gegen das Böse zu kämpfen. Wenn wir die Waffenrüstung, die ich ja vom Inhalt her zitiert habe, in Epheser 6 lesen, dann heißt es nur, dass wir mittels dieser Rüstung etwas abwehren können. die ist uns nicht zum Angriff gegeben, sondern zum Abwehren. Weil wir als Gemeinde Jesu von allen Seiten beschossen werden, dann sollen wir eine Sicherung haben. Aber wir sollen nicht selber militant werden in irgendeiner Weise, weder in Gedanken, Worten noch in Taten. Das macht der Herr selber und das hat er im Vorfeld schon gemacht. Er will nur durch diese Anfechtung, die er zulässt, zeigen, wie unruhig der Widersacher ist, der keinen Frieden hat, der muss überall rumtanzen und muss überall Pfeile abschießen. Der kann ja nicht zur Ruhe kommen. Das ist sein Wesen. Das soll offenbar werden. Ja, tanzt mal ruhig, ne? Dann sehen wir genau, wo du hingehörst. Wir sollen aber im Frieden bleiben. Und wir haben eine Rüstung, kannst ruhig schießen, triffst mich nicht. Das ist das, was uns geschenkt ist aus Gnaden. Und je mehr wir diese Gnadengaben einnehmen, desto sicherer werden wir auch diesen Anfechtungen entgegengehen können und sie abwehren können. Und Petrus setzt hinzu, dem, der das alles bewirkt, muss Ehre gegeben werden zu allen Zeiten. Wir lernen durch diesen Glaubenskampf, durch diesen Glaubensweg immer wieder neu, wem überhaupt Ehre gebührt und wem wir zu geben haben. Das ist dem, der am Kreuz auf Golgatha uns dieses neue Leben geschenkt hat, was wir zuvor überhaupt nicht kannten, was wir nicht hatten, was wir nicht erwerben konnten, sondern geschenkt bekommen mussten. Dem gebührt Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alles, was wir in der Herrlichkeit wiederfinden, wenn wir aufgenommen werden in die Ewigkeit, ist durch ihn, unseren Heiland, bewirkt und erworben worden. Ihm sollen wir deswegen danken alle Zeit, so steht es auch im Epheserbrief, sage Dank alle Zeit und für alles. Und da möchte ich uns noch zwei Dinge vorlesen, wo auch zum Beispiel David eine Danksagung einfach geben musste, weil er so überwältigt war, wie Gott segnet. Er wollte ja den Tempelbau vorbereiten und dazu brauchte es ja Materialien allerlei Art. Und er rief die Bevölkerung auf, wenn sie wollen, sich daran zu beteiligen. Und dann kam nachher so viel zusammen, er sagt, stopp, das können wir gar nicht alles gebrauchen. Herr, dass du das alles bewirkst. Und in 1. Chronik 29 sagt er dann darüber, über diesen Reichtum, den der Herr bewirkt hat. Vers 11, dir, Herr, gebührt die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Dank. Denn alles, was im Himmel und auf Erden, das ist ja dein. Dein, Herr, ist das Reich und du bist erhöht über alles zum Obersten. Reichtum und Ehre ist vor dir. Du herrschest über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen den Namen deiner Herrlichkeit. Denn was bin ich? Was ist mein Volk, dass wir sollten vermögen, freiwillig so viel geben, also für den Tempelbau? Denn von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir es dir wieder gegeben. Wir konnten dir eigentlich gar nichts geben, nur das, was du uns gegeben hast. Ja, er brach dort in Lob und Dank aus. Und Vers 17 und 18, ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Vers 18, Herr Gott, unser Väter, Abraham, Isaak und Israel, bewahre ewiglich solchen Sinn und solche Gedanken im Herzen deines Volkes und richte ihre Herzen zu dir. Und das ist auch das, was durch den Geist Gottes Petrus der Gemeinde mitteilen wollte. Ihr wisst ja alles zuvor. Jetzt bleibt dabei, dass ihr nicht aus eurer Festung, der persönlichen Festung, fallt, sondern gewisse Tritte durch die Zeit macht. Denn der Herr hat in seiner Gnade euch alles gegeben. Psalm 98 soll der Abschluss darin sein. Das ist ja auch ein Lobpreis darüber, über die Geschenke Gottes und der Blick darauf, dass er kommt wird. Er versorgt uns in der Zeit und er kommt auch wieder und nimmt uns auf in die Ewigkeit. Da heißt es hier, singt dem Herrn ein neues Lied. Denn er tut Wunder, macht Erfahrung mit ihm. Er siegt mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil verkündigen. Vor den Völkern lässt er seine Gerechtigkeit offenbaren. Er gedenkt an seine Gnade und Wahrheit dem Haus Israel. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn, alle Welt, singt, rühmt, lobt. Lobet den Herrn mit Harfen und Psalmen, mit Trometen und Posaunen. Jauchzt vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdboden und die darauf wohnen. Die Wasserströme frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn. Denn er kommt. Er kommt, für die einen das Erdreich zu richten. Er wird den Erdboden richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit Recht. Und er wird seine Herrlichkeit aufrichten und zeigen, das habe ich schon immer angeboten und das bin ich und das soll jetzt sichtbar werden. Gott ist heilig und wir sollen auch heilig sein. Nochmal die letzten beiden Verse gelesen. Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das zuvor wisst, verwahrt euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der ruchlosen Leute samt ihnen verführt werdet und entfallt aus eurer eigenen Festung. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Denn dem sei Ehre, nun und zu ewigen Zeiten. Amen.